Ja, jetzt geht's zur Auswertung der internationalen Wochen gegen Rassismus hier im Programm von Radio Blau. Die haben ja bis zum gestrigen Sonntag hier in Leipzig und auch weltweit stattgefunden, denn Rassismus ist ja ein weltweites Problem. Mit dem Ende solcher Aktionstage endet leider nicht der Rassismus an sich, denn der ist ja irgendwie tief in uns allen und vielleicht auch in der uns umgebenden Gesellschaft verankert. So glaube ich zumindest, das verstanden zu haben mit dem Rassismus. Jetzt habe ich ein paar Menschen hier im Gespräch, die in Leipzig bei Vorträgen und bei Workshops zu den Wochen gegen Rassismus versucht haben, Rassismus und Diskriminierung was entgegenzusetzen, in Veranstaltungen nämlich des Vereins Sagart e.V. Das ist schon ein Leipziger Verein, der schon seit einer ganzen Weile existiert. Ja, vielleicht stellt ihr euch erstmal kurz vor, vielleicht Miriam zu Beginn.
Ja, hallo, genau, ich bin Miriam Ruaba. Ich bin seit letztem Jahr, also 2020, habe ich bei Sagart angefangen, als Bildungsleiterin zu arbeiten und haben unter anderem ja mit Corona verschiedene Prozesse gehabt, die ganzen Angebote, die wir normalerweise live machen, digital anzubieten. Haben dann eine Schulung gemacht für verschiedene Referentinnen, die jetzt eben auch mitgewirkt haben bei der Internationalen Woche gegen Rassismus oder die Wochen gegen Rassismus und haben gemeinsam, finde ich, ziemlich umfangreiches Programm zusammengestellt, um verschiedene Aspekte von Rassismus zu beleuchten, sei es Alltagsrassismus, institutioneller Rassismus, dann gab es ja auch Critical Race Theory und Critical Whiteness. Und dann haben wir auch über lokale Probleme, zum Beispiel im Leipziger Osten, wo das Sagart auch sich befindet, gesprochen, wie die Sicherheits- oder Unsicherheitssituation da ist. Und ja, also im Endeffekt waren das Online-Workshops, leider konnte das nicht live stattfinden, aber man hat gesehen, dass die Menschen, die daran teilgenommen haben, großes Interesse haben, gerade an diesem, ja, im Leipziger Osten, diese Waffenverbotszone. Da gab es wirklich eine große Beteiligung und viele Menschen, die gute Ideen hatten, wie man Dinge verändern kann. Das wird dann Yami hoffentlich ein bisschen ausführlicher erzählen.
Ja, ganz interessantes Thema. Da gibt es ja auch einiges Neues zu diesem Thema. Da wurde ja auch ein Gerichtsurteil vor kurzem gefällt. Vielleicht aber erstmal Camilla, die kann sich erstmal vorstellen.
Ja, hallo. Mein Name ist Camilla González. Ich komme aus Chile und ich bin eine Migrantin. Ich wohne in Leipzig seit 2015. Und ich habe Soziologie studiert und gerade auch ein internationales Programm hier an der Universität Leipzig. Das heißt Global Studies und deswegen beschäftige ich mich mit dem Thema auch von Rassismus in einer globalen Perspektive, auch mit der Perspektive von Intersektionalität und die Geschlechtsdimension. Ich habe mit Sagart gearbeitet im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus und ich habe selbst einen Workshop angeboten.
Ja. Ja, vielleicht kann sich jetzt noch Yami vorstellen.
Na klar, hallo, ich bin Yami. Ich habe bis heute Politikwissenschaften und Kulturwissenschaften studiert in Leipzig. Bin jetzt gerade fertig geworden.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Ja, genau. Und ich habe die letzten 3 Monate bei Sagart ein Praktikum gemacht, im Rahmen meines Studiums noch. Und hatte in dem Rahmen auch die Möglichkeit, eigene Veranstaltungen beizusteuern für unsere Veranstaltungsreihe im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus. Genau, und ich habe neben dem Studium viel Jugend- und junge Erwachsenenbildung gemacht und war auch politisch aktiv, auch gerade zu dem Thema Leipziger Osten und Rassismus bei der Polizei. Deswegen war das eine super Gelegenheit, da 2 Veranstaltungen zu machen. Da erzähle ich gerne nachher auch noch mehr zu.
Ja, Miriam, zurück zu dir. Du bist ja auch Bildungsleiterin bei SAGART e.V. Vielleicht kannst du den Verein mal kurz vorstellen.
Ja, sehr gerne. Also den Verein gibt es schon seit 2008 und seitdem veranstaltet der Verein Bildungs- und Kunstveranstaltungen. Also das ist in der Eisenbahnstraße 37, da gibt es eine Galerie. Es ist auch, naja, ich finde es relativ auffällig von außen, weil das mit Arabesken oder mit verschiedenen Mustern gestaltet ist, die Fassade von SAGART. Genau, es gibt auch eine Kunstwerkstatt drinne mit einer sehr speziellen Ausrichtung. Und zwar haben wir da einen Kunsthandwerker aus Syrien, der diese Arabeskenkunst noch kann. Das ist einer der wenigen, die dieses Handwerk noch beherrschen, und das wird dort angeboten. Also man kann da hingehen, man kann das lernen, man kann auch ein Möbelstück selbst dort gestalten und mit nach Hause nehmen. Genau, und dann haben wir eben diese Bildungssparte noch. Was besonders ist, also ist, das ist eine Migrantinnen-Selbstorganisation. Und genau, wir legen großen Wert darauf, dass Menschen mit Migrationsbiografie sozusagen und auch Menschen ohne Migrationsbiografie zusammenkommen. Also es gibt dort auch eine Art Teesalon, wo eine lockere Zusammenkunft gibt, wenn nicht Corona ist gerade. Genau, ansonsten haben wir eben diese Referentinnen, die wir jetzt im Oktober ausgebildet haben, die normalerweise an Schulen arbeiten. Das heißt, wir gehen an Schulen, wir machen zu den Themen Demokratiebildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung Workshops oder Projekttage. Es können auch Projektwochen sein. Und bringen eben diesen künstlerischen Aspekt mit rein, also versuchen, diesen künstlerischen Aspekt mit in diese Workshops reinzukommen. Das heißt, wenn wir über bestimmte Themen sprechen, möchten wir das dann künstlerisch festhalten und dann zum Beispiel auch eine Ausstellung in unserer Galerie machen. Ja, ich glaube, vielleicht ist es auch erstmal ausreichend. Man kann sich informieren auf sagart.de. Genau, weil es ist wirklich ziemlich viel, was da angeht.
Ja, das habe ich gesehen. Was sind eigentlich genau diese Arabesken? Das habe ich mich dann nochmal gefragt. Kannst du das kurz erklären?
Die Arabeskenkunst. Ja, das ist auch ein interessantes Thema. Also so wie das der Ali Al-Ahmad heißt, der Kunsthandwerker, der das bei uns macht aus Syrien. Der hat eben eine spezielle Ausrichtung. Das sind Fresken oder Muster, die auf Holz geklebt werden und dann bemalt werden. Und man kann das, also bei SAGART zum Beispiel hat man, es ist die Wand mit diesen Mustern, die Tür ist mit diesen Mustern versehen, sogar die Bänke, wo man sich draufsetzt. Also eigentlich ist es wirklich, um Möbel zu gestalten. Das ist alles.
Ja, ihr habt ziemlich viele Veranstaltungen gemacht jetzt zu den internationalen Wochen gegen Rassismus. Unter anderem ging es auch in einem Workshop, den du mitgeleitet hast, um Herkunft und Identität. Und Identität ist, so wie ich es verstehe, also wie es aus meiner eigenen Biografie hervorgekommen ist, keine sehr statische Angelegenheit. Wir verändern uns ja eigentlich immer zu. Also, und unsere Identität verändert sich auch. Da gibt es zwar auch so stabile Dinge in Identität. Miriam, du hast ja einen Workshop jetzt dazu gegeben unter dem Titel Wo kommst du eigentlich her im März? Lernt man dann auch noch was über Identität, wenn man da als Workshopleiterin so einen Workshop gibt und wenn man sich mit anderen Menschen darüber austauscht?
Ja, also das ist eine interessante Frage. Wir sagen eigentlich auch immer Identitäten. Also ich bestehe immer darauf, wenn ich über Identität spreche, dass ich das im Plural verwende, weil ja, also es gibt nicht nur eine Identität, sondern jeder Mensch hat, also meiner Meinung nach, verschiedene Anteile, und man kann das eben nicht an der Herkunft festmachen oder an dem Glauben oder an der Religion oder Weltanschauung, wo man hingehört sozusagen. Darum geht es auch, dass mit der Frage, wo kommst du eigentlich her, die ja auch sehr gern gestellt wird und wo auch gesagt wird, ja, also die Leute sind zu sensibel, die sollten sich nicht so haben und so weiter. da geht es eben darum, dass man vom Äußeren auf die Werte schließt. Sei es die Kleidung, ja, also wenn zum Beispiel jemand mit einem Kopftuch vor uns steht, dann haben wir sofort bestimmte Annahmen, bestimmte Assoziationen, ja, oder natürlich auch mit der Hautfarbe, ja, das ist immer noch so, dass diese Menschen quasi wie nicht dazugehören, ja, es wird immer gefragt, aber ja, wo kommst du aber eigentlich her oder wo kommen deine Eltern her, und damit wird zum Ausdruck gebracht, ihr gehört eigentlich irgendwie woanders hin, ja, und das fördert nicht gerade das Miteinander, sondern das schließt aus. Und dann geht es in diesen Workshops darum, selbst als Nicht-Betroffener, sondern als quasi Tragender, sich selbst zu informieren und nicht immer zu erwarten, dass derjenige, der eigentlich unter dieser Situation leidet, dann auch noch den Schritt unternehmen muss, uns aufzuklären darüber. Ja. Hm. So, ich glaube, ich habe nicht ganz deine Frage beantwortet.
Das macht nichts, aber das ist auch eine sehr komplizierte Frage. Genau. Trotzdem war das schon ganz in die Richtung zielend, in die ich auch wollte. Also weil Identität und Rassismus, das ist natürlich immer so eine Art Zuschreibung. Also es ist etwas, was einen Menschen halt, man sieht etwas und dann wird da etwas projiziert auf Menschen. Man sieht etwas und versucht dann irgendeine Zuschreibung zu machen. Ja, vielleicht jetzt zu Camilla. Du hast auch einen Workshop gehalten bei den Internationalen Wochen gegen Rassismus. Vielleicht kannst du das auch kurz beschreiben, was du gemacht hast.
Ja, genau. So, meine Workshop mit einer Kollegin, Vanessa, wir hatten den Workshop um Critical Race Theory und Critical Whiteness. Und wenn wir den Konzept für das Workshop gestellt haben, haben wir uns gedacht, dass wir wollten die beiden Perspektiven integrieren mit den Menschen of Color und auch das Konzept von Weißsein, weil normalerweise sie sind zwei getrennte Diskussionen, und vielleicht, wenn wir etwas dagegen machen möchten, sollten wir das endlich in einem zusammen Gespräch haben. Deswegen, wir haben Inhalte, um zum Beispiel für die Perspektive von Menschen of Color die Konzept von die sozialen Konstruktionen von Rasse, da manchmal gibt es Opfern, das können über Rassismus nicht sprechen, wegen dieser racial gaslighting. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, dass wir können über Rassismus sprechen, weil Rassismus tatsächlich existiert. Und von der Perspektive für die Weißsein, es ist auch wichtig zu wissen, was sind die Arten von der Thematisierung von Rassismus? Wie ist Rassismus thematisiert? Zum Beispiel mit den Verschiebungen in der Vergangenheit oder in der Rechtsextremismus über Skandalisierung oder Verschiebung in manche Kulturen, ne, sozusagen, dass das ist wichtig zu erkennen, weil die größten Aspekte von Rassismus, die wir alle erkennen könnten, sind nur, wie gesagt, die größten, aber gibt es auch gibt es viel Arbeit zu machen für die Mikroaggressionen und wie Rassismus eigentlich sehr schwierig könnte sein für eine Person in den Alltag.
Kannst du beschreiben, wie du Rassismus erlebst? Du lebst jetzt ja hier in Leipzig wahrscheinlich. Kannst du das auch mit persönlichen Erfahrungen vielleicht abgleichen? Oder geht das?
Ja, Ich könnte auch sagen, dafür zum Beispiel, das gibt es verschiedene Arten von, für, zum Beispiel Diskriminationen für, wegen Rassismus, aber zum Beispiel, dass die am häufigsten ist, weil ich kein gut Deutsch sprechen kann, also noch nicht. Und das bringt verschiedene Probleme in meinem Alltag, besonders mit den Institutionen, weil es passiert nicht so oft, dass alle die Menschen, die da arbeiten, haben Geduld oder vielleicht haben Verständnis dafür. Das ist schwierig und tatsächlich gibt es viele, das ich konnte nicht sagen, weil sie sind kleine Dinge, die zum Beispiel ich auf die Straße erfahre und sie sind auch Gefühle. Man merkt das, die sogenannte Othering, so die Personen machen, die Menschen, die hier wohnen, machen sie zur Selbst, zu die Norm und machen alle die anderen so die Others, deswegen die Othering, das kann man auf jeden Fall fühlen.
Ja, das wurde auch bei den Wahlen zum Migrantenbeirat angesprochen häufig. Die laufen ja noch bis heute und da wurde auch häufig erwähnt, dass vielfach der Wunsch existiert, dass Behörden oder so vielfältiger aufgestellt sein könnten, um auch besser die Vielfalt unserer Gesellschaft mit abzubilden und vielleicht auch, damit mehr Verständnis da ist für so eine andere Perspektive. Denkst du auch, dass das wichtig ist, dass solche Institutionen sich verändern, also Behörden? Und glaubst du, dass dafür solche Konzepte wie Critical Whiteness auch gut sind?
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch sehr wichtig, dass die Institutionen integrieren jetzt langsam die Perspektiven von den Migranten und von den Menschen of Color, weil normalerweise was von den Institutionen kreieren ist, also erstellt ist, es ist für Migranten, aber nicht von Migranten. Und das ist der wichtige Punkt, ne? Also beides Perspektiven integrieren.
Ja, jetzt ist so ein häufiger Vorwurf gegen diese Konzepte wie Critical Race Theory oder Critical Whiteness, dass das erstmal sehr akademische Konzepte sind, die ja auch aus den USA übernommen wurden. Kann man die denn gut hier in Deutschland auch anwenden oder ist das dann nicht auch vielleicht problematisch, dass die Menschen, für die sie gemacht sind, für die wirklich unterprivilegierten Menschen, die halt vielleicht auch in schlecht bezahlten Tätigkeiten sind oder dass die diese komplizierten Theorien gar nicht verstehen, die ja so akademisch vielleicht sind und auch mit vielen englischsprachigen Begriffen daherkommen?
Ja, also es ist richtig, dass diese Theorien kommen von den USA und nicht tatsächlich aus den deutschen akademischen Umgebung. Aber wir nehmen in Gespräch diese Theorien, weil in den USA gibt es eine mehr entwickelt sozusagen Diskussion über Rassismus und Rassen, so die soziale Konstruktion von Rassen in generell, so es wäre eigentlich hilfreich für Deutschland, um diese Perspektiven integrieren. Und deswegen angeboten wir auch solche Workshops, falls jemand mit dem Inhalt engagieren möchte. Und wir können auch sehen, dass es gab ein weites Profil von Teilnehmenden die unseren Workshop besucht hat. Und auf jeden Fall zahlen wir als eine große Erfolg, dass zum Beispiel ein kleines Buchladen von hier, von Leipziger Osten, sehr zufrieden und engagiert war mit unserem Inhalt. Und sie haben auch angeboten, mehreren kulturalische Angebote hier in ihre Buchladen zu geben, also mit uns zu etwas zusammen machen. So, das war auf jeden Fall ein Erfolg für die Vielfalt, besonders hier in Leipziger Osten.
Vielleicht kann ich da noch Yami mit ins Gespräch holen, denn der hat sich ja auch mit Rassismus beschäftigt, auch spezifisch im Leipziger Osten, wo es ja diese Waffenverbotszone gegeben hat oder noch gibt jetzt. Wie macht sich für dich da eigentlich Rassismus bemerkbar in dieser Konzeption und was hast du da für einen Vortrag mit gehalten zu den internationalen Wochen?
Ja, also es gab zwei Veranstaltungen. Die eine war ein Talk, ein Gespräch, wo es um den Sicherheitsbegriff ging, wie man Sicherheit jetzt in Bezug auf den Leipziger Osten denken kann, weil das ja ein sehr umkämpfter Begriff ist in Leipzig und die Polizei auf jeden Fall eine bestimmte Linie fährt und mit der Waffenverbotszone und dem gefährlichen Ort über dieses fast gesamte Gebiet der Eisenbahnstraße sagt die Polizei ja, hey, wir machen sehr umfassende Maßnahmen und Grundrechtseingriffe und das dient der Sicherheit. Deswegen braucht es ständige Kontrolle, weil es ein so unsicherer Ort ist. Also stellen wir Sicherheit her, indem wir viel kontrollieren und draufschauen. Und in einem Gespräch ging es darum, da waren drei Perspektiven vertreten. Eine Person von Copwatch Leipzig, das ist eine Gruppe, die sehr viel gearbeitet hat zu dem Thema um die Waffenverbotszone und zu rassistischen Polizeikontrollen im Leipziger Osten. Dann war da eine Einzelperson, die zu dem Thema geforscht hat und häufig in Kontrollen gedolmetscht hat für Leute. Und dann gab es noch eine Perspektive an einer schwarzen aktivistischen Gruppe aus Leipzig, Le Diasporique. Und es ging um einen Dialog, diese Frage halt, okay, was ist eigentlich mit diesem Sicherheitsbegriff der Polizei? Wessen Interessen bedient der eigentlich und auf was Kosten geht das? Und wie sind vielleicht auch alternative Varianten von Sicherheit denkbar? Also was brauchen vielleicht Leute, die im Viertel sind, damit sie sich sicher fühlen können? Was brauchen von Rassismus betroffene Menschen, um sich sicher fühlen zu können, wenn die Polizei in Präsenz für sie halt eine Gefahr darstellt, ne? Weil sie regelmäßig von diskriminierenden Kontrollen betroffen werden durch sogenanntes Racial Profiling oder weil die Polizei gegenüber gewaltsam wird. Aber darüber hinaus auch zu fragen, okay, was brauchen denn zum Beispiel Frauen im Viertel, um sich sicher zu fühlen, weil es immer wieder zu Übergriffen kommt, wie überall in der Gesellschaft, und Polizeipräsenz das nicht verhindert. Es gab im Dezember eine Vergewaltigung auf offener Straße und da hat die Polizeipräsenz auch nichts gegen tun können. Und genau, darum ging es in dem Talk und es war auf jeden Fall sehr spannend, weil es dann viel auch darum ging, die Frage, wie man eigentlich Alternativen zur Polizei denken kann, wie die vielleicht Aufgaben entlastet werden können, die jetzt die Polizei übernimmt, indem man zum Beispiel so Kriseninterventionsteams aufbaut, die psychologisch geschult sind, mit Deeskalation geschult sind, die aber selber nicht bewaffnet sind. Ja, darum ging es zum Beispiel. Und die andere Veranstaltung war in Kooperation mit Copwatch. Die intervenieren in diskriminierende Polizeikontrollen. Also es war ein Workshop. Und da ging es um Handwerkszeug, vor allen Dingen rechtliches Wissen und Praxistipps. Wie kann ich als Einzelperson oder Gruppe in eine Polizeikontrolle reingehen, die ich beobachte in der Öffentlichkeit? Und wie kann ich die Person, die von der Kontrolle betroffen ist, unterstützen? Wie spreche ich die am besten an? Wie gehe ich da rein? Was muss ich wissen? Welche Rechte habe ich als Bürgerin? Welche Rechte hat die Person? Wie verhalte ich mich am besten der Polizei gegenüber? Genau, und der Workshop geht eben von dieser Alltagserfahrung aus im Leipziger Osten, dass eben ständig rassistische Polizeikontrollen passieren. Nicht nur rassistische, auch klassistische, also wo arme Menschen, sozial benachteiligte Menschen betroffen sind. Zum Beispiel im Raum der Eisenbahnstraße betrifft das häufig Menschen, die als Drogenkonsumentin gelesen werden und dann extra oft gefilzt werden von der Polizei. Genau, und ausgehend von dieser Erfahrung, dass es hier wirklich an der Tagesordnung ist, fragt halt der Workshop, okay, wie kann ich mich solidarisieren? Was kann ich machen, um eine demokratische Beobachtung solcher Situationen zu machen, um dieser ständigen Kontrolle was entgegenzusetzen? Und das ist, betrifft genau das, was Miriam und Camila angesprochen haben, ne? Die Zuschreibung, die gemacht wird, das Othering, dass eben Polizeibeamtinnen im Alltag da Spielräume haben, Ermessensspielräume, und dass in so einem Fall wie der Eisenbahnstraße, der Waffenverbotszone, so vorhandene Zuschreibungen und Stereotype, wer angeblich kriminell ist, wer angeblich Waffen dabei hat, wer kontrolliert werden muss, dass die da total reinspielen, dass eben zugeschrieben wird, hey, diese Person, die hat ein bestimmtes Aussehen, ich lese sie als arabisch zum Beispiel, also die ist nicht von hier. Und die ist wahrscheinlich irgendwie in kriminelle Aktivitäten versteckt, also kontrollieren wir lieber nochmal. Das ist ja genau eben das, was Racial Profiling ausmacht, was halt grundrechtswidrig ist und verboten ist. Dass eben Menschen aufgrund ihres Aussehens eine bestimmte Kategorie einsortiert werden und dann gesondert behandelt und damit eben diskriminiert. Ja, vielleicht erstmal so viel.
Jetzt wurde die Waffenverbotszone ja gekippt, aber wird das jetzt zu einer Veränderung führen? Also wurde die jetzt schon abgeschafft eigentlich damit oder ist das jetzt alles noch auf dem Wege sozusagen dahin?
Also ganz so weit ist es noch nicht. Es gibt ja eine Evaluation, eine wissenschaftliche Untersuchung, die auch schon seit einer Weile läuft, weil die Waffenverbotszone ja eigentlich nur temporär als Testfeld eingeführt wurde. Und eben auch mit diesem ganz klaren Ziel. Uns wurde von vornherein kommuniziert, wenn die ihren Zweck nicht erfüllt, dann spätestens sind diese Grundrechtseingriffe auch nicht mehr zu rechtfertigen. Also muss das ausgewertet werden. Und weil die Auswertung so lange auf sich warten lässt, hat der Stadtrat in Leipzig neulich schon einen Beschluss gefasst, dass wenn nicht bis zum Stichtag, ich meine, es war Mitte März, ein Ergebnis dieser Studie da ist, dass dann die Stadt Leipzig darauf hinwirken soll, diese Zone wieder abzuschaffen. Da hat die Stadt selber nicht direkt Kompetenz zu. Sie kann sich halt dafür einsetzen und politisch halt die Hebel in Bewegung setzen, die da sind. Aber das kommt eben zentral aus Dresden, vom Innenministerium und eben von der Polizei. Was aber passiert ist, ist, dass jemand Klage eingereicht hat gegen diese Verordnung, Waffenverbotszone. Und ja, diese Klage wurde jetzt gerichtlich eben behandelt und da wurde entschieden, dass die Verordnung rechtswidrig ist. Allerdings betrifft das nicht die komplette Verordnung, sondern es betrifft den Teil der gefährlichen Gegenstände, der sogenannten. Das heißt, der Teil der Verordnung, der Waffen betrifft, die unter das Waffengesetz fallen, der ist weiterhin gültig. Aber gefährliche Gegenstände im Polizeijargon, darunter fallen dann zum Beispiel Messer oder Schraubenzieher oder so, also theoretisch auch Alltagsgegenstände, die bisher in dieser Statistik mit aufgenommen wurden und teilweise mit Bußgeldern belegt, wenn sie gefunden wurden, die können, sagt das Gericht, nicht über so eine Verordnung grundsätzlich als Gefahr dargestellt und verboten werden, sondern das muss immer situativ passieren. Dafür bräuchte es ein Gesetz und diese Gesetzesgrundlage gibt es noch nicht. Deswegen kann gerade nicht davon gesprochen werden, dass die Waffenverbotszone jetzt einfach abgeschafft wird. Aber es gibt Schritte in die Richtung. Und Die ist ja von vornherein öffentlich sehr stark kritisiert worden. Und diese Kritik trägt jetzt so langsam Früchte, weil gerichtlich geguckt wird, aber weil auch im Stadtparlament die Einsicht mittlerweile sich eingestellt hat, dass das halt so eigentlich nicht hinhaut, wenn gar nicht klar ist, ob die Waffenverbotszone überhaupt das bringt, was sie bringen soll, nämlich den Osten sicherer machen und dafür halt einen ganzen Stadtteil unter Pauschalverdacht zu stellen und immer zu kontrollieren. Auch wenn in der Praxis dann diese Kontrollen eben vor allen Dingen People of Color und schwarze Menschen betreffen und eben klassistisch diskriminierte Menschen.
Vielleicht sollte ich nochmal die Frage an alle richten. Wie kann man jetzt solche Konzepte, die sich gegen Rassismus und Diskriminierung richten, zu mehr gesellschaftlicher Wirksamkeit verhelfen? Geht das jetzt nur über vielleicht den institutionellen Weg, über Gleichstellungsbeauftragte oder über Angebote im Bildungsbereich? Was habt ihr da für Ideen? Also das sind jetzt ja teilweise Dinge, die ihr da gemacht habt, wie zum Beispiel Workshops zur Intersektionalität, die schon anstreben, halt was zu verändern. Geht das nur über langwierige Bildung oder kann man auch über die Institutionen was ändern?
Ja, also ich würde sagen, Rassismus, hast du ja in der Einleitung schon gesagt, ist ein gesamtgesellschaftliches Problem in allen Gesellschaften und das durchzieht die Identitäten, das durchzieht unsere Erziehung, das durchzieht aber auch die Strukturen und Institutionen und deswegen würde ich sagen, muss immer überall angesetzt werden. Und im Zuge der Organisierung von Rassismusbetroffenen, jetzt seit mehreren Jahrzehnten, hat es ja einen Prozess bewirkt, dass größeres gesellschaftliches Bewusstsein entstanden ist, auch politisches Bewusstsein, dass eben auch strukturelle und institutionelle Maßnahmen getroffen werden müssen, zum Beispiel Quoten, ne, oder überhaupt so ein Gleichbehandlungsgesetz, ein Antidiskriminierungsgesetz. Und ich würde sagen, das sind auf jeden Fall Maßnahmen, die nach wie vor notwendig sind, genauso wie aber auch Bildungsarbeit. Bildungsarbeit meine ich jetzt nicht nur Angebote, wie wir machen, als freie Träger, sondern auch, fände ich total wichtig, dass antirassistische Bildung viel mehr in die Schulen reingeht, dass es in den Lehrkanon reingeht, persönliche Reflexion angeregt wird, dass aber auch Geschichtsunterricht zum Beispiel mal die Kolonialgeschichte thematisiert, was ja nach wie vor nicht passiert. Also ich glaube, kennt zumindest keine Person, die wirklich die Verstrickung der Kolonialgeschichte weltweit und auch Deutschland so richtig aufgearbeitet hätte im Geschichtsunterricht, ne? Also ich würde sagen, das gibt da keinen einzelnen Hebel, sondern es ist halt ein total tiefgreifender Prozess, der auch Zeit braucht. Aber ich würde sagen, bisher sind da auf jeden Fall noch nicht alle Spielräume ausgenutzt.
Das ist ja auch schwierig. Also viel von den Aktivitäten gegen Rassismus ist ja bis jetzt immer auch von Vereinen getragen worden und Vereine arbeiten ja traditionell oft auch ehrenamtlich. Aber die Arbeit, die da geleistet wird, ist oft eigentlich mehr als mit ehrenamtlicher Arbeit abzudecken ist. Das betrifft jetzt ja auch einen Verein wahrscheinlich wie Sagart an sich, dass eben das vielleicht dann doch noch nicht so lange ist, dass das überhaupt ein bisschen gefördert wird, oder? Wie ist da euer Gefühl dazu?
Meine Wahrnehmung grundsätzlich in Deutschland ist, dass es sehr, 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 sehr viel Wissen zum Thema Rassismus gibt und sehr viel Kritik daran und genügend Angebote, was dagegen zu machen und dass es eben auch genügend Betroffene gibt, die ihre Stimme erheben und dazu was sagen, aber dass in Deutschland halt ungerne zugehört wird, und die Deutungshoheit abgegeben. Also ich meine, nach wie vor sitzen in Talkshows zum Thema Rassismus noch überwiegend oder ausschließlich weiße Personen, die dann rassistische Witzchen reißen regelmäßig. Und das ist, finde ich, so paradigmatisch dafür, wie in Deutschland nicht zugehört wird, weil man sich eben selber in Frage stellen müsste. Aber also ich weiß nicht, Camila, vielleicht wie nimmst du das denn wahr?
Wie war die Frage nochmal?
Die Aktivitäten gegen Rassismus sind ja oft ehrenamtlich. Denkst du, dass das genug gefördert wird in Deutschland halt? Oder es läuft ja oft über Vereine einfach, wo das ehrenamtlich geleistet wird. Müsste das mehr gefördert werden?
Ja, auf jeden Fall gibt es so viel Arbeit zu machen und es wäre auch hilfreich, so mehrere Menschen engagieren und für was du gesagt vorher gesagt hast, so diese Konzepte von die akademische Umgebung nach die alltägliche Niveau zu bringen, zum Beispiel mit künstlerischen Ansatz oder Aktivitäten in den Nachbarschaften. Dafür haben wir auch mit dem Forum Theater Forum gearbeitet und das ist eine sehr echtes und direkt Art von einer Antirassismusarbeit zu arbeiten.
Mit Kunst geht das vielleicht auch ganz gut, sowas zu transportieren. Und vielleicht, dass das auch nicht so moralisch dann rüberkommt, wenn man es durch ein Kunstwerk rüberbringt. Ja.
Also, ich finde, es gibt da, also es gibt ja seit längerem gerade auch eine Debatte über Identitätspolitik und Cancel Culture. Und unter diesen beiden Begriffen geht es eigentlich um die Auseinandersetzung mit Privilegien und so klassische Forderungen auch von Critical Whiteness. Und ich finde nicht, dass das ein Argument ist, dass diese Theorien so akademisch kompliziert wären. Das wird immer gesagt. Und das ist aber mit allen möglichen Theorien so, wenn man sich damit akademisch auseinandersetzt, dass die erstmal kompliziert sind. Aber wie sonst auch wird das halt durch zum Beispiel Angebote, künstlerische Angebote, ne, oder mediale Aufbereitung, wird das ja übersetzt und auch alltagsnah übersetzt. So würde ich jetzt nicht sagen, dass die Auseinandersetzung mit den persönlichen Rassismen und der eigenen Privilegiertheit, dass das irgendwas ist, was zu schwierig ist oder unzumutbar oder zu kompliziert zu verstehen. Ich glaube, es ist vor allen Dingen unangenehm, wenn man selber weiß und privilegiert ist und sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, weil man sich in Frage stellen lassen muss. Also das finde ich total wichtig, auf dem Schirm zu haben. Ne? Das ist nicht unfassbar kompliziertes zu checken, aber es ist schwierig und anstrengend und langwierig, weil sich selber eben Rassismen zu erkennen, aufzuarbeiten und sich nicht dagegen zu verteidigen, ne, oder nicht schuldig zu fühlen. Ja, auch, wie du meintest, dass es häufig als moralische Frage dargestellt wird. Ne? Und also, es gibt ja eine Menge Angebote. Also, wenn Leute sich persönlich mit Rassismus auseinandersetzen wollen, es gibt einen wunderbaren Podcast, RealitäterInnen, und es gibt Karakaya Talk als YouTube-Format, um zwei Beispiele zu nennen. Ne? Das sind super produzierte Formate, die sind allgemein öffentlich zugänglich und die sind total zeitnah und alltagsnah und eben aber von Betroffenen gemacht, die ihre eigene Perspektive transportieren können. Und das ist ja eine Möglichkeit, wo sich alle Personen relativ einfach erstmal mit dem Thema auseinandersetzen können. Da braucht man nicht einen Bachelor in politischer Theorie oder so.
Ja, es gibt ja auch eine Kritik daran, dass es eben so ein bisschen gegen universalistische Werte gerichtet wäre, der Intersektionalismus, die Intersektionalität, weil es eben die Perspektive von Betroffenen an erste Stelle gesetzt wird und damit eben auch vielleicht universalistische Ideen halt dann damit angegriffen werden. Also das ist vielleicht müßig, darüber zu sprechen, über diese Kritik, aber auf jeden Fall ist es ja etwas, was viel Widerstand auch erzeugt, immer halt. Aber die Ideen an sich kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Natürlich ist es wichtig, dass es so ein Ideenkonzept wie Intersektionalität gibt oder so, weil Menschen eben verschieden von Rassismus betroffen sind. Aber es wird auch eben immer doch sehr schnell sehr persönlich genommen, diese Perspektive, die
Ja,
da
und ich würde
eingenommen wird.
sagen, das zeigt, dass diese Theorien funktionieren und dass sie den Finger in die Wunde legen. Weil sonst hätte ich ja gar keinen Grund, das persönlich zu nehmen. Ich glaube eher, das zeigt, dass es eben nicht einen Universalismus gibt, der alle Menschen einschließt, der wirklich inklusiv ist, sondern dass diese Theorien recht haben, indem sie sagen, hey, dieser angebliche demokratische Universalismus, der schließt uns auf jeden Fall nicht mit ein und wir möchten auch einen Platz da drin haben, wir möchten auch anerkannt werden und sprechen dürfen. Und deswegen halte ich diesen Egoismusvorwurf gegen gegen gesellschaftliche Minderheiten oder diskriminierte Gruppen, die sagen, hey, bitte erkennt uns wenigstens an, hört auf, uns zu diskriminieren, den finde ich total fehlgeleitet. Ja.
Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch. Wir müssen jetzt auch überleiten zum Schluss. Oder habt ihr noch abschließende Worte? Vielleicht können wir noch mal die Internetseite von SAGART durchsagen.
Ja, das ist www.sagart-edu, also wie Education, edu.org.
Ja, dann bedanke ich mich sehr fürs Gespräch und wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank.
Schönen Abend noch. Bis dann.
Ciao.